Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höffner. Grüß dich, Jana.
Grüß dich, Jerome.
Und mit Jerome Brunel. Wir sind beide in Horb und hier sind ganz, ganz viele Horber.
Lasst euch mal hören. Da kommt mein Kaltgetränk.
Naja, ich habe schon die erste Lüge gemacht. Es sind, glaube ich, gar nicht so viele. Ist denn jemand direkt aus Horb hier? Siehst du, das habe ich nämlich genau gedacht. Ja. Das sind alles gar keine Horber, aber sie haben trotzdem geklatscht. Finde ich nett. Ich habe gedacht, oh, ich bin zwar kein Horber.
Horberin der Herzen.
Mal vorsichtig mit. Genau, Horber der Herzen. Ja, herzlich willkommen. Wir haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich eine Sendung, bei der wir uns vorher so gut wie überhaupt nicht abgesprochen haben. Wir haben einen Studiogast, zu dem komme ich gleich, aber wir haben im Grunde uns nicht abgesprochen. Als erstes, Jana, du hast hier eine Tüte Popcorn. Die sind vom Videokanal, beziehungsweise YouTube-Kanal 163 Grad. Hat gesagt, Chips essen während der Sendung, das geht gar nicht. Wenn, dann muss es Popcorn sein. Weil Chips macht einfach zu viel Krach.
Wunderbar. Die ersten haben abgeschaltet. Dann können wir auch gleich zur Sendung kommen.
Worüber sprechen wir denn?
Was war die Woche? Ich glaube, ein Autohersteller aus Zuffenhausen. Sag mal erstmal Mikro an, weil ich höre mich, glaube ich, nur mit deinem Mikro.
Warte, ich mach's lauter.
Ah ja, wunderbar. Ah, jetzt guck mal, es. Jetzt höre ich jetzt mich auch es. Richtig. Hm? Ein Autohersteller aus Zuffenhausen hat die Woche sein Auto vorgestellt.
Echt?
Ja, der Porsche Taycan.
Und du hast gleich dir einen gekauft?
Ja, ich habe mir gleich mal einen konfiguriert. Ich war am Ende bei 192.000 Euro.
Ui, das ist ja quasi geschenkt.
Quasi geschenkt. Dabei habe ich nicht mal meine Initialen auf den Beifahrersitz sticken lassen.
Kann man das?
Nee, aber du kannst dann überall noch Taycan hinsticken lassen. Das kostet aber pro Sitz extra. Und ich würde gerne ein bisschen über den Taycan reden, weil auf der einen Seite bin ich natürlich total begeistert, dass endlich ein geiles Elektroauto aus Baden-Württemberg kommt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch irgendwie ein bisschen griesgrämig.
Griesgrämig?
Über dieses Auto, ja.
Okay, bin ich mal gespannt, warum. Aber bevor wir darüber sprechen, du hast heute oder gestern hast du getweetet von der Veranstaltung hier. Wir sollten vielleicht auch mal sagen, wo wir sind. Also wir sind in Horb, das habe ich schon gesagt. Wir haben das dritte E-Mobil-Treffen in Horb jetzt veranstaltet. Das hat am Freitag begonnen, nicht erst am Samstag, sondern bereits am Freitag.
Und mein Popcorn schmeckt nach Kaffee.
Ja, okay. Meinst du nach Honig? Ne? Honig ist das. Also Karamell. Ja, Karamell haut hin. Ja, wir haben das schon am Freitag gestartet und ich war dann am Abendessen tatsächlich mit über 50 Leuten. Das war toll. Am Samstag war dann der zweite Tag. Auch da wieder, wir hatten um die 300 Fahrzeuge an den drei Tagen. Heute ist Sonntag, heute haben wir leider kein Glück mit dem Wetter. Heute ist ein bisschen regnerisch. Aber wir haben uns zurückgezogen in ein kleines, beschauliches Café. Ist doch ein süßes Café, ne? Ist alles noch ein bisschen altbacken. Wird auch nicht mehr als Café betrieben tatsächlich, sondern wird wohl, ich glaube im Herbst, wird das komplette Haus renoviert. Dann kommen auch vielleicht diese schönen Scheiben. Also man muss sagen, wenn man hinten rausguckt, hat man wirklich einen herrlichen Blick auf Horb. Da hat man sich gedacht, na Jana, da bauen wir mal so...
Schöne Wand mit Glasbausteinen hin.
Genau, dass man auch ja nichts sieht. Ja, wer sich da was gedacht hat, ich weiß es nicht. Also, und es sind sehr, sehr viele nach Horb gekommen. War gestern ein toller Tag, das Wetter war besser als erwartet. Heute ist es leider ein bisschen regnerisch, wobei, ja doch, es regnet immer noch. Der Platz draußen ist relativ leer, aber hier drin ist es schön kuschelig. So, und du hast gestern getwittert?
Ja, wir haben ein Wettrennen gemacht. Und zwar, ich hab mir einen Porsche Taycan gekauft.
Genau, und ferngesteuert allerdings.
Genau, der ist ein bisschen klein geworden, weil das Budget hat nicht ganz gereicht. Deswegen ist er halt relativ klein und vom Playmobil. Aber den kann man fernstellen. Und dann haben wir ein kleines Video gemacht, wie der Taycan das Model 3 jagt. Mhm. Ja, und dann hat Elon irgendwas getwittert, dass jetzt nochmal jetzt Rennen ist, ne, gegen Porsche. Kommen wir ja gleich nochmal drauf, warum das gut ist. Und da habe ich halt das Video als Antwort nochmal drauf gepostet und habe dafür ein Like vom Elon Musk bekommen. Yay. Also Elon Musk weiß, dass wir hier in Horb sitzen und mit Playmobil Porsches hinter Teslas herfahren.
Cool. Ja. Kann morgen in der Zeitung stehen, Elon Musk hat die Veranstaltung mitbekommen. Uns ist nicht mal gelogen.
Ja.
Coole Schlagzeile. Schön. Also, der Wagen wurde jetzt vorgestellt.
Steht an Elon Musk in Horb.
Genau. Das Auto wurde jetzt vorgestellt. Warum bist du denn nicht zufrieden? Ist doch ein tolles Auto.
Also das ist ein super Auto. Es ist vor allen Dingen, also auf der einen Seite finde ich das gut, weil Tesla endlich mal nach 7 Jahren endlich mal einen ernstzunehmenden Wettbewerber bekommt. Moment, wird Kaffee gemacht. Und weil vorher gab es ja kein Auto, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt ein Wettbewerber für Tesla. Es gab den Renault Zoe, es gab den Ioniq, es gab den Kona, aber das sind ja ganz andere Preisklassen.
Ja, und Audi, das war doch auch...
Ja, aber Audi, der e-tron, der EQC und der I-Pace, die spielen ja in ihrer eigenen Liga. Wir sind ja keine Wettbewerber fürs Model S oder fürs Model X, das sind ja wieder andere Fahrzeuge. Und jetzt mit dem Porsche kriegt Tesla endlich mal ein bisschen Konkurrenz, was gut ist, weil was passiert, wenn man 7 Jahre keine Konkurrenz hat? Darüber haben wir ja letzte Folge relativ ausführlich gesprochen, was Servicequalität und so weiter angeht, was Verarbeitungsqualität angeht, was so die eigene Innovationskraft angeht. Das lässt ja auch so ein bisschen nach bei Tesla. Und deswegen finde ich das super, dass es jetzt endlich einen gibt, der sagt, okay, wir nehmen die Challenge an, wir schlagen euer Model S und haben ja auch schon vorgelegt mit der 742 Rundenzeit auf dem Nürburgring, die Tesla versuchen wird zu schlagen diese Woche. Sie haben wohl jetzt einen Slot bekommen, wo alle sagen, das werden die nicht schaffen. Nico Rosberg hat übrigens angeboten zu fahren.
Okay.
Auf Twitter, und Elon hat gesagt, ja, kommt darauf zurück. Also am Fahrer kann es dann schon mal nicht liegen, wenn sie es nicht schaffen.
Aber der hat doch das Model 3 schon mal gefahren.
Ja, ja, aber die fahren ja mit Model S. Die fahren ja mit Model S dagegen. Und auch wenn die das nicht schaffen, finde ich nicht schlimm, dann haben sie einen Ansporn, irgendwie an dem Auto zu schrauben, dass es dann irgendwann mal schaffen, den Taycan zu schlagen. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch höchst unzufrieden mit dem Auto, weil wir hatten es ja gerade, die Konfiguration, die ich mir zusammengebaut habe, war 192.000. Der Grundpreis liegt so bei gut 150.000, also dafür bekommt man 2 Model S. Es ist halt wieder kein Fahrzeug, wo man sagen kann, das deckt jetzt irgendwie die Massen ab. Das ist jetzt endlich der Familienkombi, den ich
Wobei haben will. Das ja oft so ist, dass die erste Edition ja immer teurer ist, weil da einfach deutlich mehr eingebaut wird und dass es dann irgendwann eine Basisversion gibt, die dann deutlich günstiger ist. Ist
genau,
das bei Porsche nicht auch
mit
so?
Mit Campingstuhl und einem alten Deckel vom
Das ist immer gleich übertreiben. Aber ist doch so, dass dann später eine Basisversion
angeblich soll es irgendwas um die 70.000, 80.000 geben. Also Einstiegspreis vom Panamera, hat ja Porsche mal gesagt. Aber wenn ich mir überlege, dass das Auto jetzt 150, da ist keine Ausstattung drin in dem Auto. Also musst mal in den Konfigurator gehen. Wenn du da 40.000 Euro an Ausstattung reinpackst, ja, und das heißt, du hast halt Rückfahrkamera, du hast einen Spurhalteassistent und elektrisch anklappbare Rückspiegel. Also es ist gar nichts drin. Ja, du hast tatsächlich 4 Sitze und Lenkrad.
Das reicht doch zum Autofahren.
Das reicht zum Autofahren. Aber ich frage mich, was die halt für 80.000 aus diesem Auto rausnehmen wollen, um auf diese 70.000 zu nehmen. Deswegen sage ich ja, Holzklappstuhl und so einen alten Mayonnaise-Eimer-Deckel als Lenkrad dann. Und der Motor ist halt so irgendwie so vom Bosch-Akkuschrauber dann. Ich weiß es nicht. Ich meine, es kommen ja auch ganz viele andere Modelle nächstes Jahr. Ja, die dann hoffentlich ja auch für die breitere Masse attraktiv sind. Aber der Taycan wird es jetzt nicht reißen. Ich werde am Montag in der Produktion gewesen sein vom Taycan. Also morgen, wenn man es hört, gestern oder vorgestern. Wenn wir die Produktion anschauen können, das wird sicher sehr spannend. Und ich glaube auch, dass Porsche natürlich besser Autos bauen kann als Tesla, weil die machen das ja schon ein bisschen länger.
Also die Spaltmaße werden deutlich besser sein.
Und auch die Ausstattung ist natürlich besser, die Verarbeitungsqualität ist besser und was dann auf der Straße passiert. Aber ich meine, du und ich werden nie so ein Auto fahren.
Na gut, ich habe auch gedacht, ich werde nie ein Model S fahren und fahre heute eins. Also man soll niemals nie sein, aber ja. 150.000 ist natürlich eine Hausnummer. Gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, für die sind 150.000 Euro jetzt nicht so wahnsinnig viel. Man sieht das ja auch an den Bestellungen des Fahrzeuges. Ich glaube 30.000 Vorbestellungen, die also auch angezahlt haben. Das haben sie sich auch abgeschaut von Tesla. Also gibt da offensichtlich schon einen Markt für so ein teures Fahrzeug.
Natürlich gibt es dafür einen Markt.
Du kannst ja nicht sagen, das Auto ist schlecht, nur weil du es dir nicht leisten kannst.
Doch.
Na gut, kann man natürlich machen, muss man aber nicht.
Natürlich gibt es für so Autos Markt, weil sonst würde ja Ferrari keine Autos verkaufen und Porsche keine Autos verkaufen.
Eben.
Und ich meine, wenn du das Geld auf die Bank trägst, kriegst du nichts für, also trägst du es halt zum Porsche-Händler.
Ja.
Und dann, wenn du Glück hast, ist das Auto halt in 10 Jahren mehr wert als heute. Wobei das wahrscheinlich beim Taycan jetzt eher nicht so der Fall sein wird, dass das irgendwie eine Geldanlage ist. Aber das ist halt, das stellt man sich halt da in die Garage. Das wird jetzt nicht die Massen elektromobilisieren. Das ist halt so, und dann fahren die dann sonntags irgendwie ein bisschen im Kreis mit ihrem Taycan und gut ist.
Apropos im Kreis fahren. Also ich habe ein Video gesehen, wo sie das Auto getestet haben, wo sie also zigmal hintereinander beschleunigt haben auf 200 und wieder runter und wieder auf 200. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, habt ihr nichts Besseres zu tun, aber was ihr da
fährst du morgens zur Arbeit? Ampel grün, 200, Ampel rot, Vollbremsung.
Ja, ungefähr so. Nee, ja. Nee, aber damit wollen sie natürlich zeigen, bei uns überhitzt nichts und bei uns, das ist wirklich ein Sportwagen, wo ich mich auch gefragt habe, gut, ist ja nett, aber was kann das noch? Ist das ein Fahrzeug, wo du sagst, ja gut, das ist aber auch familientauglich und damit kann ich so meinen Alltag bewältigen, oder ist es so ein Ding, das nehme ich halt, um am Sonntag über die Berge zu brettern?
Ich glaube schon, also es gab ja Bilder irgendwie von Leuten, die versucht haben, sich auf die Rückbank zu setzen, die dann von der Feuerwehr rausgeschnitten werden mussten danach. Also es ist wohl sehr eng hinten, also es ist kein Vergleich zum Model S. Also es ist, glaube ich, nee, es ist kein Familienauto. Es ist ein Sportwagen, der halt 4 Sitze hat und die Sitze ein bisschen größer sind als im 911er hinten drin. Also es ist anscheinend wirklich nicht viel Platz. Also es gibt Bilder, kann man im Internet gucken, von der Präsentation, wo dann Journalisten drin gesessen haben, also wo dann wirklich die Knie irgendwie unter der Nase hingen und die Füße so aufwärts gestellt waren, weil sie nicht unter den Sitz gepasst haben. Was gut ist ja beim Porsche, der hat ja, wenn man sich das Batteriepaket anguckt, das ist ja ziemlich clever gemacht, die haben einfach eine Aussparung gemacht, dort wo der Fußraum im Fond ist, in der Batterie. Und da hast du schon mal, beim Tesla hast du ja auch das Problem, dass irgendwie so der Popo irgendwie die Sitzbank berührt und alles andere hängt halt in der Luft, weil halt die Sitzbank nur 20 cm hoch ist. Und dadurch, dass die da diese Aussparung haben im Batteriepark, hast du halt einen richtigen Fußraum und die Sitzbank ist höher und du hast halt Auflagefläche für die Beine, aber es ist halt sehr beengt im Fond. Also Familienwagen ist es nicht, das ist, ja, wenn ich eines Besseren belehrt werde mit der Zeit und die Zulassungszahlen durch die Decke gehen und es gibt eine 70.000 Euro Hecktriebler-Version, die Leute haben wollen und kaufen wollen, lasse ich mich immer gerne positiv überraschen. Ich gehe jetzt erstmal pessimistisch an die Sache ran, ja, dann ist die Enttäuschung auch nicht so groß, wenn es nicht klappt, und wenn es klappt, ist die Freude umso größer.
Es wurde ja viel darüber spekuliert, über die Ladekapazität dieses Fahrzeuges, also wie schnell kann der laden und wie viel und so weiter. Und es war wohl auch das größte Problem bei der Entwicklung des Fahrzeuges, das Laden, weil man einfach festgestellt hat, naja, wenn ich mit viel Energie lade, dann wird es irgendwo auch warm.
Ja, also wenn ich jetzt überlege, ich lade mit 270 kW und kriege eine Effizienz von 95%, dann sind es immer noch 13,5 kW, die irgendwie weg müssen. Mhm. Und wenn man jetzt 13,5 kW Heizleistung hat, das ist schon einiges. Ja, stell dich mal vor, so ein 2 kW Ölradiator, das ist einiges.
Wird mir warm ums Herz.
Wird dir sehr warm. Und jetzt überlegst du, dass du dir irgendwie 13,5 kW wegblasen musst, das ist ordentlich. Und du musst den halt aus der Batterie bekommen. Und das war ja auch der Grund, warum die bei Rimac eingestiegen sind. Damals, weil sie eben extreme Probleme mit der Thermik hatten in dem Fahrzeug. Weil die eben dann gemerkt haben, wir haben die Schublade aufgemacht und haben gesagt, da hat doch mal irgendjemand Elektroauto mal Pläne reingelegt. Waren halt keine drin. Dann haben sie Batterien zusammengelötet, haben die ins Auto gepackt und haben dann halt irgendwie gemerkt, die Dinger werden ja warm. Und es ist extrem schwer, diese Hitze da rauszubekommen, auch aus der Maschine die Wärme rauszubekommen. Und Rimac hat ja eben genau diese Erfahrung. Also dieser Concept One und C2, das sind ja einfach nur Showcases. Die zeigen ja mit diesen Autos nur, was sie können. Die sind ja keine Automobilhersteller, die sind Zulieferer. Die bauen ja Prototypen für Sportwagen, für einen BMW oder für Renault und für die Formel E. Und die wissen halt, wie sie Battery Packs bauen können, die diese Wärme abführen können. Die wissen, wie die Drive Units aussehen müssen, dass sie die Wärme da rauskriegen. Und jetzt haben sie ja nochmal ihren Anteil erhöht für bei Rimac auf 15,5%. Und ja, wenn es funktioniert, funktioniert es doch super. Und es ist vielleicht ein Ansporn für Tesla, jetzt mal wieder ein bisschen was zu machen. Ich meine, die haben ja viel gemacht. Die Batterie und die Motoren sind ja viel haltbarer, was die Hitze angeht. Du kannst ja viel länger mit einem Model S P100D heute Vollgas blasen oder mit dem Model 3, als das irgendwie mit dem ersten von 2012 kam. Also beim Model S war es ja so, wenn ich da aufs Gas gedrückt habe auf der Autobahn, wenn frei war, dann kam mir so ab 170 kam mir die gelbe Bremsungslinie entgegen. Und jetzt beim Model 3 latsche ich halt drauf und
nix ist.
Ja, irgendwann kommt es da auch, aber ich schaffe es halt zu beschleunigen und auch die Geschwindigkeit zu halten. Wobei ich jetzt das noch nicht ausgefahren habe, ganz das Auto.
Reden wir auch trotzdem noch mal weiter über das Laden. Der große Vorteil, ja?
Ja, Entschuldigung, ist mal Thema Laden, ja.
Der große Vorteil ist ja bei Tesla bis heute, dass wir schon eine Ladeinfrastruktur haben. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich nach Italien fahren möchte, wo lade ich eigentlich, sondern die Gedanken macht sich das Fahrzeug und fertig. Und ich stecke ein und das erledigt sich. Bei Porsche ist es ja ähnlich geplant. Also die haben ja Ionity, diese Firma, die aus mehreren Fahrzeugherstellern besteht und bauen da auch gerade tüchtig aus, haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Das heißt, die Porsche sollen auch da laden und sollen dann auch diese Ladekraft bekommen. Also wie viel ist denn das jetzt eigentlich letztendlich? 350 kW haben sie?
270.
Jetzt? 270
jetzt. 350 ist ein rechnerischer Wert aus 1000 Volt mal 350 Ampere.
Und das kriegen sie aber nicht hin?
Nee, die Batterie hat ja nur 800 Volt.
Na gut, dann ist problematisch, ja.
Bei 800 mal 350 Ampere.
Das heißt aber auch für die Zukunft von Porsche, Laden ist dann kein so großes Problem mehr.
Ja, schau mal an.
Wie lange vielleicht sogar das besser als bei Tesla.
Ja, also ich habe eine Ladekurve gesehen bei Elektroautomobil, wo sie die Ladekurve, die haben wohl eine Ladekurve bekommen vom Taycan, ist deutlich schneller als das Model 3. Was auch das Model 3 mit Supercharger V3, also 250 kW, es hält die Leistung länger. Dadurch, dass es halt ein 800-Volt-System ist, kann es halt die Leistung länger halten, weil die Ströme niedriger sind. Und ja, also ich meine, man muss auch mal überlegen, wo ist denn die sinnvolle Grenze der Ladeleistung? Also was macht denn überhaupt noch Sinn? Und macht es überhaupt Sinn, wenn ich so einen Charger habe, der die Anschlussleistung eines mittleren Gewerbegebiets hat?
Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade in Empfingen ja vorgestern einen Spatenstich gehabt, da kann man mit bis zu 350 kW laden.
Ja.
Ja, also die Infrastruktur kommt ja für sowas.
Ja, die kommt. Und ich meine, du musst dir auch überlegen, du fährst irgendwie 400 Kilometer auf der Autobahn mit dem Auto und es ist schon stressig, wenn dann das Auto irgendwie nach 3 Minuten sagt, es wäre voll und du könntest weiterfahren. Hm. Also ich war ja gerade auf Sizilien gewesen und da war es tatsächlich so, ich habe das ja in der letzten Folge erzählt, du hockst im Restaurant und dann sagt er hier, jetzt fahr mal dein Auto weg, sonst gibt es gleich Blockiergebühr.
Ich meine, du erkennst ja Tesla-Fahrer in Restaurants unter anderem daran, dass sie mitten im Essen plötzlich völlig erschreckt sind und rennen aus dem Restaurant raus, als gäbe es keinen Morgen und kommen dann keuchend wieder zurück.
Ja, das
Essen ist kalt.
Es ist natürlich ein super, super Verkaufsargument und es ist, glaube ich, auch ein Verkaufsargument. Also ich glaube im Alltag, ich meine, wer fährt denn jeden Tag 1000 Kilometer? Die meisten zirkeln um ihr Haus rum, ja. Und der Taycan wird jetzt auch kein Vertreterauto werden, wo der Herr Müller von der Hamburg-Mannheimer irgendwie mit durch die Republik fährt. Ja, es fehlt. Ja, also es ist schön, dass es geht, ja. Es ist schön, dass man irgendwie nicht mehr eine Stunde neben dem Auto sitzt und langweilt auf die Anzeige starrt, sondern dass die Zeit sinnvoll nutzen kann, dass es schnell geht, dass es zuverlässig geht.
Aber dein Twitter-Buddy Elon, der legt ja großen Wert darauf, dass Tesla sportliche Fahrzeuge sind. Jetzt kommt der Porsche und du hast es ja schon gesagt. Glaubst du denn, dass Tesla in Richtung noch mehr Sportlichkeit geht? Weil ich persönlich lege da eigentlich überhaupt keinen Wert drauf. Also mir ist es egal, ob der in 4,7, 5,9 oder 8,9 Sekunden beschleunigt. Hauptsache das Ding beschleunigt und ich komme an.
Ja gut, mit dem zweiten Roadster, den sie jetzt planen, Tesla. Das ist ja eher ein Sportwagen, aber es wäre vielleicht auch gut.
Ja, so einigermaßen sportlich, ja.
Der neue Roadster.
Ja. Ja. So einigermaßen.
Ja,
1,9 Sekunden 1,9. Von 0 auf 100 oder auf 60 Meilen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig.
Bisschen zäh unten raus.
Da hätte man schon ein bisschen mehr Dampf dahinter bringen aber können.
Aber was, das sage ich ja irgendwie seit Jahren, was wir eigentlich brauchen, ist, die sollen halt mal ein Stationwagen Model 3 bauen, ja. Ein Kombi oder ein Cabriolet oder so. Oder ein Van, ein Familienvan.
Ich hätte gerne mal ein Fahrzeug, was weiß ich, habe vorher den VW Touran mit Erdgas gefahren. Ja. Ich hätte gerne sowas mal in elektrisch, aber...
Ja. Nee, weil das heißt, die Leute wollen SUVs kaufen, weil da kann man Menschen...
Tun sie ja auch.
Ja, aber die Leute gucken auch Dschungelcamp.
Ja, gut.
Man zeigt die Leuten so lange den Mist, bis sie sich dran gewöhnen. Und dann, wenn ich in den Laden gehe und ich habe halt die Auswahl zwischen irgendwie... einem Kleinwagen, wo ich im Sitzen kaum reinpasse und dann stehen halt irgendwie 17 verschiedene SUV-Modelle da. Natürlich kaufen die Leute dann SUVs, die kaufen ja das, was da ist. Die gehen ja nicht in den Laden und die sind ja nicht früher in den Laden gegangen und da stand ein Golf im Passat und ein Jetta da und die haben gesagt, ja, sind schon ganz nett die Autos, aber ich hätte gern was Wummigeres. Ja, sondern die Hersteller haben ja angefangen, die SUVs zu kaufen und zu bauen und zu verkaufen und die Leute haben sie dann angefangen zu kaufen.
Aber mir sagt jemand zum Beispiel, habe ich auch mal gefragt, der sagt mal, wieso kaufst du denn so ein Auto? Und er sagte, ja, da habe ich einen besseren Rundumblick und ich kann einfacher einsteigen. Soll er Bus fahren? Ja gut,
das ist dann...
Ja, das stimmt. Wann kann ich mir denn meinen Porsche in meine Garage stellen?
Ungefähr. Die fangen am Montag mit der Produktion an. Das kommt drauf an, wann du bestellt hast.
Ach so. Und ich habe noch nicht bestellt. Ich wollte 10 bestellen, dann habe ich gesagt, nee, nur einen auf einmal. Da war ich beleidigt.
Ja, aber ich denk mal, dass das relativ schnell geht, weil die Nachfrage dürfte sehr schnell abflachen, weil sie haben vielleicht jetzt 30.000 einen reserviert, aber ich meine, die Zahl der Menschen, die sich solche Autos leisten können, ist ja dann auch überschaubar.
Wird es eine Auslieferungshölle geben für Porsche?
Nee, weil Porsche ja super Auslieferungszentren hat.
Okay.
Es wird auch keine Servicehölle geben, weil Porsche ja super Service Center. Du kannst ja mit Porsche Traktor zum Porsche Service Center fahren, kriegst das Ding da gewartet. Ja?
Es gibt sogar noch Porsche Flugmotoren. Gibt es nicht mehr zu kaufen. Gibt es, weiß ich, von einem, der noch in Betrieb ist. Also Porsche hat auch mal Flugmotoren gebaut. Hat es probiert, weil ein Vorstandsvorsitzender war mal Hobbypilot und hat gesagt, ich will gerne einen Porsche-Motor in meinem Flugzeug haben. War aber nicht so gut für Porsche. Haben sie viel Geld mit kaputt gemacht. Also jetzt geht's elektrisch weiter und der Taycan ist ja nicht der letzte Porsche, der elektrisch fahren soll. Du erinnerst dich, wir hatten ja mal jemanden von Porsche bei uns.
Den Herr Bitsch, ja.
Genau, der so ein bisschen über die Entwicklung gesprochen hat und der auch gesagt hat, also es wird noch Problem, also wir haben noch Probleme damit, weil natürlich die Leute, die einen Porsche kaufen, auch diesen Sound haben möchten. Die haben sich damals überlegt, sollen wir den Sound mit Lautsprechern in das Fahrzeug reinmachen?
Ist ja auch, wird ja heute schon gemacht.
Ja, machen die das?
Ja, die machen das, denn der Sound, den du im Fahrzeug hörst, der kommt aus Lautsprechern.
Ja, aber Benzinmotoren-Sound oder machen die rein tatsächlich?
Ja, weil ein Einspritzermotor klingt halt anders als ein Saugermotor.
Achso, du meinst das, ja, aber beim Elektrofahrzeug meine ich.
Ja, du kannst ein Soundmodul bestellen, das kostet aber extra, Gott sei Dank. Tatsächlich, der steht auf der Auftragsliste, steht ein Soundmodul für 1700 Euro oder so.
Das ist ja auch geschenkt.
Ja, kann man auch irgendwie sagen, ich nehme das irgendwie auf CD auf. Ja, aber
dann habe ich den Sound von einem...
Ja, der hatte, der bei dem Fully Charged Video, der hatte dieses Soundmodul, glaube ich, drin. Also das ist so eine Mischung aus Inverterpfeifen und Porsche-Krölen.
Okay.
Das klingt ein bisschen komisch. Aber ich meine, da fließt, glaube ich, noch viel Wasser im Neckar runter, bis man das schönste Geräusch fürs Elektroauto gefunden hat. Und dann am Ende merkt, keins ist eigentlich schon geil. Also gar keins. Ja. Das hat ja Daimler, hat das ja verstanden, die ja bei ihrem EQC auch großen Wert drauf legen, dass dieses Fahrzeug extrem leise ist.
Okay.
Ja.
Aber die Entwicklung geht auch bei Porsche Richtung elektrisch. Das heißt, die werden auch die nächsten Fahrzeuggenerationen...
Die wollen ja bis Mitte 2025 soll ja die Hälfte der Produktpalette elektrifiziert sein.
Ja, ja. Das ist sportlich. Bin ich gespannt. Aber ich glaube, die kriegen das auch hin. Ich glaube, Porsche kriegt das hin.
Ja.
VW, denke ich, auch wird das hinbekommen.
BMW glaube ich nicht.
BMW
die haben,
nicht.
Glaube ich, jetzt aufgegeben. Ich habe gestern ein Bild von dem neuen X6 gesehen, also ich hatte dazu dann auch...
Du hast da was getwittert, habe ich gesehen.
Also
hässlich irgendwie.
Ne, ja, also das sieht aus wie, der X6, man muss sich das echt mal anschauen, das sieht echt aus wie eine Karikatur, als hätte irgendein Karikaturist bei BMW angefangen und sich zum Chefdesigner hochgearbeitet und lebt da jetzt sein Lebenswerk aus. Also dieses Auto ist einfach grotesk. Das hat einen grotesk großen Kühlergrill, der da vorne noch übersteht, damit man, wenn man ihn anfährt, damit der auch schön unter das Fahrzeug gezogen wird. Dann kannst du deine Rückfahrkamera kannst dann gucken, wen du gerade überfahren hast. Das Fahrzeug ist eigentlich nur noch Kühlergrill und dann guckt dann oben diese bisschen Kabine drum raus. Also es hat den Charme. Also ich hatte damals schon geschrieben beim originalen X6, dass dieser X6 und GLE von Mercedes, die haben so den Charme von einem Fuchs-Spürpanzer. Ja. Ich meine, das Model X ist auch ein Riesen, ist auch eine Wuchtbrumme. Ja. Aber das kommt, finde ich, ein bisschen eleganter daher, weil es halt nicht so eine aggressive Front hat. Hm. Und halt nicht hinten irgendwie so hoch steht. Ja, furchtbar, furchtbar. Diese Kühlergrille von, das ist, glaube ich, jetzt, ist das X6?
Ja.
Ja. Auch der X5, der ist ja schon auf der Straße. Ich bin neulich neben einem hergefahren und habe gedacht, was saufen die? Also es ist unglaublich. Das ist so ein Auto, wo man sagt, die stehen außerhalb jeder Diskussion, die wir gerade führen über lebenswertere Innenstädte, über Klimawandel, bewussten Umgang mit Ressourcen, über ein friedlicheres Miteinander. Als würden die das überhaupt nicht mitbekommen. Die bauen irgendwie Autos für Leute, die sagen, also ich meine, es gibt keine protzigere Art zu sagen, dass man auf alles und jeden scheißt. Dass einem eigentlich alles scheißegal ist und ich.
Also du hast vollkommen recht. Das Problem ist halt, dass der Markt ja nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern zum Beispiel auch auf China. Und wenn du nach China gehst, also wenn ich in Peking unterwegs bist, dann je größer und protziger das ist, umso besser. Und BMW ist da sehr erfolgreich mit solchen Fahrzeugen. Also du denkst einfach nicht global genug. Du bist einfach im Schwabenland verhaftet und da willst du das nicht.
Es zeigt sich ja die Gefahren von solchen Fahrzeugen. Wir hatten ja gerade in Berlin jetzt einen schweren Unfall mit 4 Toten, wo sich ja auch zeigt, was passiert, wenn so ein Auto mal außer Kontrolle gerät. Ja, das ist.
Aber jetzt mal ehrlich, wenn ein Golf, außer Kontrolle gerät, kannst du damit auch die Leute totfahren?
Kannst du, aber da ist es halt, bei so einem Auto ist es halt eher zwangsläufig. weil die Fahrzeuge einfach so gebaut sind, dass du halt einfach die Menschen zerfetzt, wenn du dann, also ich meine, die haben eine Kühlerhaubenhöhe von 1,10 Meter. Du siehst Kinder gar nicht. Du hörst nur wahrscheinlich einen dumpfen Einschlag, wenn du ein Kind überfährst mit dem Ding. Ja, und du triffst es halt direkt am Kopf. Also es ist halt, du hast...
Mich muss nicht überzeugen, ich mag diese Autos nicht.
Ja, es ist halt, und ich meine, dann sollen sie die Karren halt in China verkaufen. Das ist mir ja wurscht. Die chinesischen Innenstädte sind mir sowas von Wumpe. Aber wenn wir hier darüber reden, wie wir können wir unsere Städte lebenswerter machen, ja. Und die werden ja auch hier verkauft, die Autos. Die werden ja auch hier an den Mann gebracht. Und die stehen ja dann auch bei uns, bei den Firmen, auf den Firmenwagenlisten, die sich Leute dann rauslassen können. Ich weiß nicht, ich kann auch nicht verstehen, wie man ticken muss, dass man sich so eine Prollkiste kauft. Also ich meine, ja, irgendwie fettes Auto, klar, ich bin auch Model S gefahren, ist auch eine fette Karre und so, ja, auch ein bisschen Ego-Erweiterung, ja. Und dann kann man auch über Design streiten und über Geschmack streiten, aber diese, was diese Fahrzeuge ausstrahlen, das hat dann jemand runtergeschrieben, es gab ein Interview mit dem Chefdesigner und der sagte wortwörtlich, ein BMW muss aussehen, als würde er die ganze Zeit die Straße vor sich fressen.
Guten Appetit.
Ja. Aber okay. Wir haben einen Gast, vielleicht
sollten
wir
den mal reinholen. Ja, wollte ich jetzt gerade überleiten. Jetzt hast du mir die Überleitung kaputt gemacht. Also, neben mir ist der Johann Konrad. Und Johann Konrad hat mich im Vorfeld dieser Veranstaltung kontaktiert, hat gesagt, ich komme nach Horb, das freut mich, herzlich willkommen. Und hat gesagt, du, pass mal auf, ich bin Ingenieur und ich versuche gerade ein Elektromotorrad zu entwickeln. So, kostet auch dann 150.000 Euro oder welchen Preis hast du dann anvisiert?
So 150.000 kannst du gerne für ausgeben, musst aber gleich 8 Stück kaufen.
Also okay.
Zielpreis werden 100, Quatsch, jetzt fange ich auch mit 100 an. Zielpreis wird ungefähr 19.000 Euro sein. Das ist mit einem Cruiser und halt elektrisch.
Also es gibt ja schon das ein oder andere Elektromotorrad. Wir haben ja auch hier eine C0, glaube ich, habe ich vorhin mal gesehen. Was möchtest du anders machen als die Motorräder, die schon auf dem Markt sind?
Ganz einfach, mehr Reichweite. Also es gibt Motorräder, es gibt die Zero, Energica, Harley-Davidson jetzt sogar auch. Die haben ein Modell auf den Markt gebracht für 33.000 Euro und es ist von der Spezifikation her ähnlich wie ein Energica. Reichweite maximal 150 Kilometer, 20.000 Euro und CCS-Ladefähigkeit.
Du möchtest es ja selber entwickeln.
Genau.
Eine Entwicklung kostet Geld.
Genau.
Woher nimmst du das Geld?
Das ist das Problem, das werde ich auch im Vortrag ein bisschen erklären. Ich bin in so einer Art Henne-Ei-Problem gerade gefangen. Ich brauche einen Prototypen, um einem größeren Investor zu zeigen oder zu sagen, dass wir jetzt die Markteinführung zusammen machen wollen. Und deswegen versuche ich das jetzt durch kleine Investoren einzusammeln, Leute, die daran interessiert sind, die was investieren wollen, die sich da auch eine Rendite daraus versprechen. Aber hauptsächlich Leute, die sagen, ich will auch so ein E-Motorrad haben, weil es gibt momentan ziemlich viele Leute, die sagen, ich bin E-Mobilist, ich fahre einen Tesla, ich fahre einen Zoe und ich möchte das auch gerne elektrisch machen, aber ich möchte nicht die Nachteile haben wie mit einer Zero, weil alle 100 Kilometer, 2 Stunden laden, das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht, wenn man alleine fährt, aber wenn man jetzt in einer größeren Gruppe unterwegs ist, dann muss ja jeder an einer Säule 2 Stunden laden und das fällt dann weg.
Ja gut, da sind meistens dann 2 Anschlüsse dran, das heißt 2 können laden und dann darf man warten.
Ja, dann klar. Zu.
Was ist denn das Hauptproblem, wenn ich denn ein Motorrad entwickeln möchte, das eine möglichst große Reichweite hat? Weil beim Auto hat man ja viel Platz im Unterboden und wenn es immer noch nicht passt, dann kann man das ja vorne in den Kofferraum oder sonst wohin bauen zur Not. Beim Motorrad ist ja da nicht viel Platz.
Genau, wir können auch schlecht einen Akku-Rucksack nehmen. Es wird vom Gewicht her ein bisschen schwierig und unbequem auch dauern. Es gibt so eine interessante Analogie bei den Verbrennerfahrzeugen. Die sagen halt, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum. Und das Gleiche haben wir beim Motorrad auch. Also wir brauchen einfach mehr Akkus. Und da müssen wir jetzt mal schauen, welches Motorradkonzept nehmen wir. So ein Streetbike, weiß nicht, kennst du dich damit aus? Kennst du, welche Modelle es so gibt?
Nee.
Okay. Gut, halte ich es mal kurz. Also es gibt Streetbikes, die haben kurzen Radstand, sind sehr wendig, sehr klein, für die Stadt gebaut, kann man auch für eine Tagestour verwenden, aber wie gesagt, die sind klein und Akkus brauchen Platz. Und da ich selber ein Tourenfahrer bin, ich fahre eine Vulcan S momentan, das ist ein mittelgroßes Cruiserbike und wir brauchen einen höheren Radstand und im Unterboden oder im Rumpfbereich viel Platz. Indem ich, da haben wir 2 Möglichkeiten, wie gesagt, einmal halt den Motorradtyp anders auszuwählen und wir müssen weiterhin den Motor ins Hinterrad integrieren über einen Radnabenmotor und damit Platz für den Akku einfach gestalten.
Okay, also hört sich nicht so ganz einfach. Ich kenne mich mit Motorrädern überhaupt nicht aus. Ich bin kein Motorradfahrer. Ich finde Motorradfahren ist. Ich lag mal selber im Krankenhaus und da gab es einen Hubschrauberlandeplatz und immer wenn schönes Wetter war in Freiburg und im Schwarzwald, dann kam der Hubschrauber alle einmal pro Stunde mindestens und dann hieß es wieder von den Krankenhäusern, da haben sie wieder einen Motorradfahrer eingesammelt.
Ja, meistens die Rennbikes.
Ja, wahrscheinlich. Und deswegen habe ich für mich entschieden, also ich muss jetzt nicht unbedingt Motorrad fahren. Wie lange dauert es denn, das jetzt zu entwickeln? Also wann würdest du denn gerne auf den Markt kommen?
Also die Prototypenphase und die Entwicklung bis zur Serie würde ich gerne in 1,5 Jahren schaffen. Und in die Serienfertigung würde ich gerne in 2 Jahren gehen. Hängt halt, wie gesagt, ab von Investments, wie viel Geld man dafür bereitgestellt bekommt, welche Leute man dazu bekommt, die mitentwickeln, die halt mit dran arbeiten. Und 2 Jahre finde ich jetzt eigentlich okay, wenn man das Team klein hält. Je größer das Team, desto schwieriger wird es, sich zu einigen und desto mehr verzögern sich viele Termine.
Das heißt also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 50.000 Euro mal so in der Tasche oder wenn ich mir doch keinen Taycan kaufe und die 150.000 Euro nehme und dir die gebe, dann werde ich sozusagen Teilhaber, beziehungsweise dann habe ich halt was investiert und kann damit Geld verdienen.
Genau, dann würdest du einen Teil der Firma halt miterwerben und würdest halt an Ausschüttungen, wenn es Gewinne gibt natürlich.
Und, davon gehe ich natürlich aus.
Sollten die meisten Firmen so arbeiten.
Wie groß ist denn der Markt für solche Motorräder? Ich meine, das Erste, was man ja überlegen muss, okay, wie viele potenzielle Käufer habe ich denn überhaupt?
Also der Motorradmarkt ist recht überschaubar. Tesla oder VW wird jetzt drüber lachen und, zwar, ja. Und dann das Thema beerdigen. In Europa sind es ungefähr 1 Million Neuzulassungen pro Jahr und das konstant über die letzten Jahre. 50%, also verschiedene Studien und Befragungen sagen, dass 50% der Motorradfahrer sich ein Elektromotorrad wünschen würden. Die hätten jetzt kein Problem damit. Die, die dagegen sind, sind zwar lauter, aber die sind halt nicht interessant für uns. Das heißt, 50%, 500.000 Leute würden sich im Jahr, also würden im Jahr ein E-Motorrad kaufen. Mhm. Ungefähr 15 bis 25% ist Cruiser-Tourer-Anteil, also sprich genau die Fahrzeugkategorie, die ich anstrebe. Das heißt, so ungefähr 75.000, ja, müsste ich in der Präsentation nochmal nachlesen. Mhm. Da steht es genauer drin.
Wo liegt denn dein Schwerpunkt in der Entwicklung? Ist es mehr so im Design, das soll möglichst schick aussehen, oder Nein. Ist es mehr die Technik? Wo legst du deinen Schwerpunkt?
Dass das Nutzungskonzept einfach funktioniert. Also mir bringt ein schönes Motorrad, also klar, es muss gut aussehen am Ende, es darf nicht aussehen wie ein Trecker, aber es muss halt zu dem Nutzungskonzept passen. Und wenn ich ein Motorrad habe, was schön aussieht, ich aber nicht nutzen kann, weil ich meine Tagestour damit nicht abreißen kann, dann nehme ich am Ende wieder einen Verbrenner und das soll ja nicht sein. Zum einen ist es eine Art Umweltschutz, Projekt, weil E-Mobilität ist gleichzeitig mit Umweltschutz zu verstehen. Und zum anderen haben wir in diesen ganzen Tourismusregionen, wo die Motorradfahrer rumheizen wie Sau, ein Problem mit Lautstärke. Und E-Motorrad ist nahezu lautlos.
Ja, das ist nämlich mein Problem, was ich habe. Also ich wohne ja hier in Horb und ich wohne direkt an der Bundesstraße innerorts und aber am Ortseingang. Und diese Strecke ist sehr beliebt bei Motorradfahrern. Also die fahren da sehr gerne, weil das eben am Neckar entlang, schön kurvig, das mögen die.
Kann
ich auch verstehen. Das, was ich halt nicht verstehen kann, ist, warum die da immer wie die Bekloppten Gas geben und mich mit ihrem Lärm belästigen. Es gibt viele Motorradfahrer, die fahren gesittet und ganz normal. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt dann halt auch immer wieder welche dabei und da reicht ja einer pro Stunde, die da halt Vollgas geben bei der Ortsausfahrt, um hoch zu beschleunigen. Das nervt. Das würde ja wegfallen beim E-Motorrad, ne?
Das würde komplett wegfallen. Also ich fahre ja selber und ich muss sagen, mir ist der Sound jetzt nicht so wichtig, weil...
Gut, aber es gibt andere, die machen ihren Auspuff dann noch extra laut, ne?
Ja gut, gegen die kann ich nichts machen.
Nee, du natürlich nicht, aber es gibt natürlich welche, die das machen. Wirst du da noch Lautsprecher einbauen für die Leute, die so einen Sound haben wollen?
Da habe ich aber schon eine Lösung. Ich mache das über ein Bluetooth-Headset. Dann hat man persönlich den Sound direkt im Kopf.
Ist ja ähnlich wie die Beschallung im Porsche, ne? Kostet es dann auch 1.700 Euro für das Soundmodul? Oder bist du da günstiger?
Das mache ich gratis.
Das machst du sogar gratis. Hallo Porsche, habt ihr gehört, sowas kann man auch gratis machen. Ja?
Wenn es einer so nötig hat mit dem Sound, dann kriegt er es gratis. Ja,
dann kriegt er noch Geld dafür. Okay, haben wir irgendwas vergessen, was ich dich hätte fragen sollen oder können? Wer sich dafür interessiert, der kann natürlich, du hast noch eine Frage, Jana, bitteschön.
Machst du auch ein Crowdfunding dafür? Also weil Sonos hat sich ja zum Beispiel, Sono Motors hat ja sich über ein Crowdfunding finanziert.
Also ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne nebenher laufen lassen, die hat sich jetzt nicht so gut...
Das kennst du ja, Anna, ne?
Die ist nicht so gut gestartet und mir sind zum Schluss auch so ein bisschen die Ansprechpartner ausgegangen, beziehungsweise die Vermarktung dieser Crowdfunding-Kampagne. Ich habe auch gemerkt, dass im Motorradbereich das ein bisschen schwieriger ist als im Autobereich. Sono Motors hat ja ein Produkt für die Masse, also für die wirkliche Masse angeboten und so ein E-Motorrad ist ja wirklich eher so ein Spaßbereich und da sind die Leute ein bisschen verhalten und ein bisschen paradox, die würden halt gern sowas sehen, aber die würden jetzt nicht unbedingt so von vornherein dafür Geld ausgeben, ohne dass man was hat davon.
Und wenn man jetzt mal so auf Fortschrittsbalken-Basis schaut, 100% ist der Prototyp, bei wie viel Prozent bist du im Moment?
Bei der Crowdfunding-Kampagne?
Nee, also generell mit deinem Projekt.
Mit meinem Projekt. Also ich habe eigentlich schon alles jetzt abgearbeitet, was kein Geld kostet. Die Konzeptionsphase ist durch, ein paar Vordesigns sind erarbeitet worden. Eine Machbarkeitsanalyse anhand des Designs. Ich habe auch mit vielen Experten gesprochen und mir das bestätigen lassen, dass es funktioniert. Dass es jetzt der Motor von der Leistung her nicht zu groß ist. Ja, also wie gesagt, alles, was kein Geld kostet, ist fertig. Die nächsten Arbeitspakete sind wirklich der Bau eines Rahmens, des Akku-Packs. Das zusammenzuschrauben und dann halt einem größeren Investor zu zeigen, hier, schau, das funktioniert, setz dich drauf und lass uns die Markteinführung jetzt bewältigen.
Jetzt ist ja unser Podcast dafür bekannt, dass die ganzen Großen aus der Venture-Capital-Szene eigentlich immer gierig auf unsere nächste Folge warten. Wenn die jetzt sagen, geil, Elektromotorrad will ich machen, wie können die dich kontaktieren?
Na, ich glaube, die meisten habe ich schon selber kontaktiert.
Aber wenn jetzt noch einer, ich meine,
es gibt ja auch... können gerne in die Unterlagen nochmal reinschauen.
Es gibt ja auch Leute, die so irgendwie daheim sitzen und wohin mit ihrem Geld und sagen, das finde ich jetzt eine gute Idee, das habe ich irgendwie Bock zu unterstützen. Können die dich kontaktieren?
Die können mich gerne kontaktieren. Ich habe eine Webseite, wo ein paar Informationen drinstehen. Aber
und die heißt wie die Webseite?
Die Webseite heißt www.nomad-motors.com.
Okay, verlinken wir dann auch in den Show.
Wie kam es auf den Namen, Nomad?
Nomad sind halt Nomaden und die reisen viel und fand ich irgendwie cool. Also nicht verwechseln mit dem Nomad Motorcycle Club, das ist was anderes.
Okay, gut. Dann danke ich dir für deinen Besuch und wie gesagt, die Leute, die hier sind, können noch nachher deinen Vortrag sehen und sich da weiter informieren und da bin ich sehr gespannt drauf. Danke, dass du da warst. Okay, wir kommen mal zu einem ganz anderen Thema. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich reg mich da gerade richtig tierisch auf. Ich war kürzlich in Frankfurt und
ich bin auch aufgeregt.
Ja, ja, auch die Frankfurter Hörer sind nette Hörer. Jedenfalls bin ich da durch die Stadt gelaufen und habe mich gefreut. Da waren überall diese E-Roller, ne? Diese neuen
E-Scooter.
E-Scooter
ich
kenn
mich wieder nicht. Irgendwas stimmt nicht.
Ja, Moment, ich mache dir vielleicht das. Nee.
Nein, mein Mikro ist. Jetzt höre ich
mich. Jetzt okay. Hören wir dich. Ja. Die standen da zum Teil rum, die fuhren aber auch da durch die Gegend und ich fand das eigentlich eine ganz positive Sache. Es hat mich nicht großartig gestört. Die Roller standen auf dem Bürgersteig, aber so, dass ich nicht drüber gestolpert bin. Aber ich lese jetzt überall in den Medien, ja, die stehen immer wild herum und ja, das ist ja eine Katastrophe und die müllen unsere Gehwege zu und ja, das ist ja ganz schrecklich und ich denke mir immer, okay, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber da gibt es dann nur diese großen Blechkisten, die da viel störender sind, weil ich dann nicht mal über die Straße kann, weil sie halt einfach im Weg stehen, nämlich die Autos. Da regt sich irgendwie niemand drüber auf, dass die unsere kompletten Städte komplett voll machen. Aber über die 3-4 Motorroller auf dem Gehweg, E-Scooter, nenn's doch wie du willst. Das scheint da die Leute wahnsinnig aufzuregen. Ich verstehe das nicht.
Das Problem, also ich bin bei den E-Scootern auch extrem zwiegespalten.
Du kannst die Dinger halt nicht fahren, oder was?
Ja, genau, ich falle immer um. Genau. Stell mich drauf und mach's. Und dann liege ich da. Weil auf der einen ist es natürlich super, eine super Ergänzung der Mobilität, der Nahfeldmobilität. Auf der anderen Seite ist es halt eben nicht das, was sich manche Befürworter davon versprechen. Also hat jetzt keiner sein Auto verkauft, weil er sagt, ich kann mit dem E-Scooter fahren, sondern das substituiert ja nur Wege, die man normalerweise zu Fuß gegangen wäre oder die 2-3 Stationen mit der U-Bahn gefahren wäre oder halt mit dem Fahrrad. Das heißt, es ist ja nicht irgendwie. Und dann haben wir das Problem, dass wir einen extrem beschränkten Verkehrsraum haben außerhalb der Straße. Ja, für das Auto ist sehr viel Platz in den Städten und den Rest, den müssen sich halt alle teilen. Und dann kommt man halt auf Ideen, wie die Dinge auf dem Fahrradweg zu
packen oder auf dem Fußweg oder mit ihren 20 km/h Höchstgeschwindigkeit dann halt auch auf die Straße. Dass es da zu Konflikten kommt, ist natürlich selbstverständlich und das lässt sich auch nicht ausräumen. Ich kann ja nicht irgendwie, wenn man sich manche Städte guckt, da ist so ein Radweg ist 40, 50 Zentimeter breit. Da sollen irgendwie Fahrräder, Lastenfahrräder am besten noch in zwei Richtungen fahren, in circa 20 verschiedenen Geschwindigkeiten, wie Fahrradfahrer halt unterwegs sind. Und dann sollen noch die E-Scooter, wo irgendwelche betrunkenen Touristen draufstehen, dazwischen auch noch rumfahren, ja. Während irgendwie wir dann irgendwie neben dem 50 cm Radweg 10 Meter Straße haben. Also du kannst ja nicht immer mehr Verkehrsmittel auf eine begrenzte Infrastruktur draufpressen, die verschiedene Anforderungen haben, weil der E-Scooter fährt halt mal 20 km/h.
25?
Nein, 20.
Echt?
20 ist die Höchstgeschwindigkeit.
Echt?
Ja.
Ja.
Abstimmung, 20? 25?
25?
Wer hat recht? Nicht ich, Rom. Nee, ist ja auch egal. Also die fahren 20. Das E-Bike fährt 25. Der Fußgänger läuft ungefähr 4 km/h. Und die teilen sich jetzt einen Verkehrsraum. Wenn wir eine Straße haben, wo eigentlich alle 50 fahren, also wenn sie sich an die Verkehrsregeln halten, und wenn der Verkehr fließt, dann sind es ja meistens eher so 60 km/h, wie der Verkehr fließt in der Stadt. Und die sollen jetzt alle sich einen Verkehr... Natürlich kommt es da zu Konflikten. Natürlich, ich meine, Fahrradfahrer und Fußgänger hassen sich ja schon gegenseitig. Also je nachdem, was man gerade macht. Wenn man zu Fuß geht, hasst man die Fahrräder. Wenn man auf dem Fahrrad sitzt, hasst man die Fußgänger. Und alle hassen die Autos. Ja. Und die Autos hassen alle anderen, weil der Fußgänger im Weg rumsteht und der Fahrradfahrer auf der Straße rumfährt. Obwohl irgendwie, ja, keine Ahnung, ist egal. Und ja, also...
Aber da gibt es doch eigentlich nur eine Lösung, raus mit den Autos.
Der E-Scooter, ja, das wäre mal
im Und ich habe kürzlich gelesen, jetzt wird natürlich jetzt sagen, ja gut, ich fahre aber auch mit dem Auto in die Stadt, ne? Und ich muss ja auch zur Arbeit fahren oder ich möchte auch zum Einkaufen fahren und so weiter. Ich will aber mit dem Auto reinfahren. Es gibt da jetzt Städte, die ganze Straßenzüge sperren für den Autoverkehr. Und da waren die Anwohner am Anfang tatsächlich dagegen, das zu sperren für den Autoverkehr. Und als er dann gesperrt war, hat sich das Bild komplett gewandelt und gesagt, wir wollen, dass das so bleibt, weil die einfach gemerkt haben, hoch, da parken ja keine Autos mehr, wir haben mehr Platz, da können wir auch mal einen Stuhl auf nach draußen stellen, da können wir einfach diesen Raum nutzen für uns und da stehen nicht immer diese dummen Autos rum. Die Autos verpesten uns nicht Luft, die Autos fahren uns nicht um. Ist eigentlich viel angenehmer zum Fahren.
Ja, ich sag zum Leben. Ja, es ist, ich sag
zum Leben.
Ist immer,
deutscher Versprecher.
Ich vergleiche das immer mit dem Rauchverbot. Also als das Rauchverbot eingeführt wurde in Kneipen, in Baden-Württemberg ist es ja nicht so streng, andere Länder sind da noch krasser drauf mit dem Rauchverbot in geschlossenen Räumen. Da war ja Untergang des Abendlandes. Also da haben wir ja monatelang drüber diskutiert, dass Gastronomen pleite gehen, dass die Innenstädte aussterben, wenn man da irgendwie seinen Klimmstängel nicht mehr... Ich meine, ich habe ja auch jahrelang geraucht. Ich rauche jetzt seit April nicht mehr.
Hast du endlich aufgehört? Gut, du hast ja nie viel geraucht.
Nö, nicht wirklich. Aber April. Ja, genau, seit April habe ich, glaube ich, 10 Zigaretten geraucht. Und
10 zu viel.
Ja, aber ich selbst als Raucherin fand... Also alle haben diskutiert, Rauchverbot, Untergang, bla bla bla. Ja. Und sobald das Rauch, wenn wir jetzt sagen würden, ab morgen darfst du in Kneipen wieder rauchen, ja, wäre Polen offen. Ja, das wird keiner mehr wollen. Und Ottensen in Hamburg, die machen das jetzt zum Beispiel, die sperren jetzt Straßen für den Autoverkehr.
Genau.
Auf Probe.
Genau, das war genau das, was ich gelesen habe. Ja.
Wir machen das jetzt einfach mal auf Probe. Danach befragen wir die Anwohnerinnen und Anwohner, wie sie es gefallen haben, weil eben es kommt halt immer raus, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass der Verkehr weg ist, ist es gut. Und genau. Der E-Scooter hat ja noch ganz andere Probleme. Irgendwie, das heißt ja, die Dinger halten ungefähr 3 Monate, dann sind sie kaputt.
Im Verleih.
Im Verleih, ja. Und die meisten sind ja im Verleih. Die sind ja jetzt irgendwie über die Städte ausgekübelt. Also selbst Mainz gibt es einen E-Scooter-Verleih. Und da kommen Innovationen eigentlich eher später an in dieser Stadt. Und die werden dann abends irgendwie von irgendwelchen Tagelöhnern eingesammelt in Autos, die dann teilweise in ihre Wohnung tragen und in ihrer Wohnung aufladen über Nacht und dann tagsüber wieder verteilen. Diese Dinger. Ich meine, man könnte ja auch sicher einen Street-Scooter bauen, der hinten Steckdosen hat, wo man die Dinger reinsteckt und dann sammelt er die ein und dann lädt er die von seiner
Parkplatz. Ja, oder man könnte einfach Parkplätze für die Dinger ausweisen und da macht man dann auch Ladesäulchen hin für die...
Ja, oder ich meine, wir waren in Madrid gewesen, da gibt es Leihfahrräder, Leih-E-Bikes und die steckst du halt einfach in den Halter rein und da sind dann halt so 2 Nasen, die das Fahrrad aufladen. Hm. Könnte man ja auch machen. Also... Ich meine, es gibt jetzt irgendwie 5 Anbieter von E-Rollern. Das wird dann irgendwie sein wie bei den Fahrradverleihen, die es in den Städten gab. Das wird sich recht schnell aussortieren, wer da überlebt und wer da nicht überlebt. Und vor allen Dingen, es ist auch überhaupt nicht billig, mit dem Ding zu fahren. Also das kostet ja irgendwie, 19 Cent die Minute und dann nochmal irgendwie pro Kilometer, ja, dann kann ich auch ein Car2Go nehmen. Ja? Mhm. Und dann hocke ich eben drin und kann Radio hören und muss nicht mit meinem Mitmenschen interagieren.
Also ich bin gestern zum ersten Mal mit so einem Teil gefahren, weil jemand hier hatte einen dabei. Das macht schon Spaß. Also das
ja, ist solange du einen ebenen Untergrund hast, macht das schon Spaß. Ich bin in Breslau damit gefahren und mir ist echt das Hirn zu den Ohren rausgelaufen irgendwann. Ich musste das Ding
darum.
Okay, ja, mach mal. Nee, ich musste es abstellen. Das ging nicht mehr. Also das und das war jetzt nicht irgendwie, dass die da irgendwie so Wacker-Kopfsteinpflaster hatten, sondern das war halt normal irgendwie schlecht geteerter Gehweg. Das ist furchtbar. Die Dinge sind ungefedert oder kriegst du halt ungefedert. Du siehst auch nicht mehr, wo du hinfährst. Das ist total krass, weil dir halt irgendwann das Bild vor den Augen verschwimmt, weil du irgendwie in der Sekunde irgendwie so mit 15 Hertz so einen Zentimeter hoch und runter geschleudert wirst. Also es ist...
Du wolltest noch auf was hinweisen. Du hattest mir vorhin was gezeigt. Ende. Wir sind schon am Ende. Ich sehe da eine Uhr. Der Frank von Schräg hat eine ganz spezielle Uhr mitgebracht, wo du wirklich genau sehen kannst mit Rot, wie lange du noch Zeit hast. Und schau, das sind noch genau 5 Minuten.
Lass uns noch ein Conclusio zu den E-Scootern machen.
Ja, mach.
Also die E-Scooter werden sich nicht die Verkehrswende anheizen. Das ist eine schöne Ergänzung zum Verkehr. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn du ein E-Auto hast irgendwie und in der Prärie lädst und dann irgendwie...
Ja.
Aber ich meine, das ist ja auch nicht mehr der Fall. Ich meine, wir stehen ja nicht mehr im Gewerbegebiet und starren uns irgendwelche Betriebshöfe an beim Laden, weil die Ladesäulen nun mal jetzt inzwischen... Hat irgendjemand rausgefunden, wenn man die Ladesäule irgendwo hinstellt, wo die Leute was essen und konsumieren können, ist das vielleicht sinnvoller. Das hat sich ja inzwischen auch rumgesprochen. Also dass ich mir den ins E-Auto packen muss, um irgendwie von der Ladesäule zu Meckes zu kommen, ja, damit ich mich bloß nicht bewege, ist ja auch nicht mehr. Ja, und ich meine, ich finde ja, wenn ich 3 Stunden im Auto gehockt habe, finde ich es auch mal ganz gut, ein bisschen zu laufen.
Aber ich hätte mir gestern zum Beispiel sowas gewünscht. Ich habe kurz mal einen gefahren, da hin und her zu pesen. Das wäre für mich gestern zumindest mal praktisch
aber
gewesen.
Das wär,
auch innerhalb dieser Stadt hier
rumzufahren. Ja, du bist ja irgendwie jetzt gestern als Organisator hier rumgehast, viele Termine gehabt.
Ja.
Aber
wir haben hier auch ziemliche Schräge, ne? Also mit dem Fahrrad ein bisschen blöd. Fahrrad wäre mir manchmal auch zu viel, da wäre so ein E-Scooter, um mal hochzupesen, schnell zum Rathaus.
Ja, coole Sache. Eben, aber es ist halt eben nur eine Ergänzung, ein Baustein.
Aber da muss man sich doch nicht so drüber aufregen. Also in Frankreich ist ja so, wenn da einer rumsteht und die Seine nicht weiter ist, dann landet da das Ding halt in der Seine.
Ja, die Seine ist gerade leer, deswegen tauchen gerade alle wieder auf. Zombies aus der Seine. Ist ja auch nicht so gut, wenn man den Lithium-Akkus ins Wasser wirft. Aber ich bin da zwiegespalten. Ich kann teilweise den Hass nachvollziehen. Ich bin auch in Berlin schon von betrunkenen Touristen fast über den Haufen gefahren worden, die auf zweit auf dem Ding auf dem Gehweg gefahren sind. Nachts. Aber sie haben natürlich auch ihre Vorteile. Aber dass man jetzt irgendwie die Dinge tausendweise über Städte auskübeln muss, glaube ich, ist keine Lösung.
Na gut.
Das ist keine Lösung. Wir müssen radikalere Schritte gehen.
Nämlich den Autoverkehr einfach mal aus den Städten rausholen.
Genau, aber apropos radikalere Lösungen. Seit einem Jahr demonstrieren die Fridays for Future.
Ja,
Greta,
sogar in den Ferien.
Sogar in den Ferien.
Guck an.
Deine Schülerinnen demonstrieren die mit?
Nee.
Nein, okay. Nee. Kein Thema.
Bei uns, also es gab hier in Horb Demonstrationen, ja, aber ich unterrichte ja nicht in Horb, ich unterrichte in Sulz. Also meine Schüler, nein.
Okay.
Ich darf denen aber natürlich, selbstverständlich auch nicht sagen, geht mal demonstrieren.
Gut, dann musst du jetzt ruhig sein.
Das darf ich nicht.
Dann musst du jetzt dir mal die Ohren zuhalten, weil am 20. September ist Klimastreik, General Klimastreik. Und wir möchten gerne dazu aufrufen.
Habe ich dann schulfrei?
Wir möchten gerne dazu aufrufen, an dem Klimastreik teilzunehmen.
Sollen wir das?
Ja, wir rufen dazu auf, am 20. September, Leute, legt die Arbeit nieder, nehmt euch Urlaub, baut Überstunden ab. Unterstützt die Kinder und Jugendlichen, die seit einem Jahr jeden Freitag auf die Straße gehen, weil uns läuft echt die Zeit davon. Ich habe gerade bei der Chaos Communication Camp, da waren auch ein paar Sessions zum Thema Klimaschutz, wo Klimaforscherinnen und Klimaforscher da waren, wo Leute von der Extinction Rebellion da waren, also die quasi das Fridays for Future nochmal eine Ebene höher tragen und gewaltfreien zivilen Ungehorsam praktizieren, haben wir in London ein paar Wochen dicht Alarm gelegt. In Berlin gibt es im Oktober größere Aktionen. Es gibt auch in Stuttgart Extinction Rebellion. Es gibt, kannst einfach eine Ortsgruppe gründen, da gibt es irgendwie so eine Anleitung, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Also gewaltfrei. Ja, ziviler Ungehorsam. Es gibt dann auch Trainings, wie du dich von der Polizei wegtragen lässt. Also wie früher beim Castor oder beim Atomkraftwerk-Demo und wir müssen an, so läuft echt die Zeit davor, wir haben keine Zeit mehr. Der Planet geht echt vor die Hunde, wenn du dir anschaust, was die Klimaforscher dir weltweit sagen und was jetzt rauskommt, es geht alles, also dass das Grönlein-Eis so abschmilzt, wie man gerade es eigentlich fürs Ende des Jahrhunderts erwartet hat, dass der Permafrostböden jetzt in der Geschwindigkeit auftaut, wo man denkt, das passiert irgendwie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, wenn wir nichts machen. Wenn wir auf die 4 Grad zugehen, erwartet man 6,5 Milliarden Tote. Das sind 90% der Weltbevölkerung, die aussterben werden, weil dieser Planet nicht mehr belebbar ist für uns Menschen, weil wir uns nicht anpassen werden können. Du kannst dich nicht an den Ozean stellen und kannst mit dem diskutieren und einen Kompromiss aushandeln. Du kannst dich nicht in die Tropen stellen, wenn wir diese Erwärmung haben, und mit dem Wetter diskutieren, ob dein Körper vielleicht doch noch transpirieren kann, dass du diese Hitze aus dir rausbekommst. Weil wenn es in den Tropen heißer wird, kann der Körper nicht mehr schwitzen. Du stirbst einfach. Ja, weil wenn du 100% Luftfeuchtigkeit hast, dann kannst du schwitzen, wie du willst. Du kriegst die Wärme nicht aus dir raus.
Und da gibt es aber diese Hüte mit Ventilator drauf.
Das bringt auch nichts, weil die Luft ist ja auch 100%. Also es ist echt kein Spaß mehr. Und wenn wir dann sehen, dass die Politik irgendwie sagt, na, wir können ja nicht so radikale Maßnahmen ergreifen, weil sonst wählen die Leute ja die AfD am Ende. Oder sagen, wir pflanzen jetzt mal 10 Millionen Bäume und dann ist alles wieder gut. Ja, wir haben in Deutschland 3 Billionen Bäume. Das ist wie wenn du irgendwie einen Sonnenbrand hast oder bei 50 Grad in der Sonne stehst und dich einer aus 5 Meter Entfernung mal mit dem Sonnencremespray ansprüht. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen Druck auf die Politik ausüben. Wir müssen
vielleicht auch selber Politik machen.
Wir müssen selber Politik machen. Klar, wir müssen die Leute aus ihren Ämtern jagen, die nichts machen. Ja. Wir müssen einfach deutlich machen, vor allem muss die Politik sich ehrlich machen. Die wissen das ja auch, die sind ja nicht doof. Die wissen ja auch, was auf sie zukommt. Ne? Also die reden ja auch mit der Wissenschaft. Es gab ja gerade eine schöne Anfrage von der AfD im Bundestag an die Bundesregierung, ob es denn wirklich, woher denn diese 97% kommen, die angeblich für der wissenschaftlichen Community, die sagen, der Klimawandel ist menschengemacht. Und dann kam die Antwort von der Bundesregierung, das stimmt, sind inzwischen 99% der Wissenschaftler, die sagen, dass das menschengemacht ist. Und wir haben keine Zeit. Wenn wir die Kipppunkte überschritten haben, ist vorbei.
Und da
sind ja, wir also wenn dabei. Du über den Abgrund rübergestürzt bist und dich im freien Fall befindest, dann kannst du nicht sagen, ich gehe nochmal einen Schritt zurück.
Ja,
dann kannst du schon machen, aber es bringt halt nichts. Nee. Ja? Ja. Und wir sind gerade im freien Fall vom Hochhaus und sind ungefähr auf der Höhe des dritten Stockwerks und sagen, bis jetzt ist ja auch alles gut gegangen, aber halt nicht mehr lang. Und es ist echt dramatisch. Leute, informiert euch, schaut euch an, was die Wissenschaft sagt, schaut euch an, was weltweit passiert, dass wir jetzt schon, dass die Wissenschaft jahrelang, also weil das IPCC, das forscht ja nicht selber, das ist ja quasi nur ein Zusammenschluss von verschiedenen Wissenschaftlern. Was die in ihrem Bericht schreiben, ist der Minimalkompromiss der wissenschaftlichen Gemeinde. Ja, wo wir sagen, da können wir uns drauf einigen. Und man einigt sich auf den Minimalkompromiss. Mhm. Ja, nicht auf das Mal. Und daher kommt es, dass es permanent unterschätzt wird, welche Folgen das hat, dass wir weiter CO2 in die Atmosphäre blasen, dass wir keine Gegenmaßnahmen ergreifen und wenn dann nur in homöopathischen Dosen und irgendwelche E-Scooter in die Innenstädte stellen oder meinen, wenn wir alle ein Bäumchen pflanzen, ist wieder gut.
Ja.
Wir müssen.
Man muss auch sagen, in der Vergangenheit war das ja auch so.
Wir können was machen, weil die reichsten 10% der Weltbevölkerung stoßen 90% des CO2s aus. Und die reichsten 10% der Weltbevölkerung, das bist du, das bin ich, das sind alle, die hier sitzen, alle, die uns zuhören, alle, die hier unten in Horb leben, alle, die in Deutschland leben, alle, die in Westeuropa leben, gehören zu diesen 10% der reichsten der Welt. Das heißt, wir können was machen. Wir müssen handeln. Und deswegen am 20. September, wenn ihr euren Job nicht verlieren wollt und sagt, ich streike nicht einfach so, nehmt euch frei, geht auf die Straße, macht Druck, redet mit euren Politikern, engagiert euch in lokalen Umweltgruppen. Weil wir Verbraucher, das bringt ja nichts. Ich meine, ich kann vegan leben, ich kann kein Auto fahren, ich kann nur laufen und so. Ich habe ja trotzdem einen CO2-Abdruck, der deutlich größer ist über dem, was wir haben. Wir haben ein Budget von 2 Tonnen pro Kopf und haben in Deutschland 11 Tonnen pro Kopf im Moment. Ja, und es muss die Politik handeln und wir müssen Druck auf die Politik ausüben und deswegen am 20. September auf die Straße gehen.
Gut, ich denke, das kann man unterstützen, oder? Ja, ich muss auch sagen, also es hängt halt auch nicht nur an der Politik. Ich bin ja auch ein bisschen in der Politik aktiv und habe dann festgestellt, naja, auch Jugendliche wollen schneller als 130 fahren auf der Autobahn, wenn sie können. Ja, also Man denkt ja mal, Fridays for Future, das sind die jungen Leute, die es jetzt endlich kapiert haben. Nee, es haben leider nicht alle kapiert. Also da müssen wir viel dran arbeiten, auch jeder an sich selbst. Und ich sage auch immer, hört auf die Politiker zu schimpfen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, geht selber in die Politik und macht es selbst. Das geht. Ja, also man kann zu einer Partei gehen, welche auch immer, und sagen, ich mache da mit und Klimaschutz ist mir ganz wichtig. Und dann erhöht das auch den Druck. So. Das war's für heute. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Der Frank guckt mich schon ganz böse an. Der Frank von Schräg. Böse nicht, aber er schaut mich schon an, sagt, deine Zeit ist um und wir wollen auch den Vortragenden ja die Zeit nicht wegnehmen. Insofern, wir müssen heute auch um 17 Uhr tatsächlich pünktlich Schluss machen, weil wir dann nachher hier drin essen wollen. Deswegen machen wir jetzt einfach Schluss. Wünschen euch noch viel Spaß hier in Horb. Ihr könnt auch noch mal runtergehen aufs Stadtfest. Ihr könnt auch hier bleiben, die Vorträge anschauen. Heute Abend gibt's Essen. Viel Spaß noch. Tschüss. Ciao.